Wir wollen jetzt sprechen über Borussia Mönchengladbach. Da kann man ja ganz unterschiedliche Meinungen zu haben, wie gut oder schlecht es da gerade läuft. Ich bin sehr gespannt, was Manuel Breuer sagt. Den kennt er natürlich aus dem Rasenfunk und vom Gladbach-Podcast Vollraute. Jetzt geht's los hier im Rasenfunk.
Heute im Rasenfunk.
Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Echt. Alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das. Ja.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und hallo und herzlich willkommen, lieber Manuel. Schön, dass du mal wieder da bist.
Ja, hallo Max. Danke, dass ich da sein darf.
Ja, danke dir, dass du hergekommen bist. Wir haben schon vor 4 Wochen, glaube ich, das erste Mal drüber gesprochen, so grob, wann man denn den Fokus mal auf Borussia Mönchengladbach legen könnte hier im Rasenfunk. Und ich bin mir gar nicht sicher, wie gut oder schlecht der Zeitpunkt jetzt ist. Wie viele Fragezeichen hast du denn noch, wenn du jetzt zum Beispiel auf die Tabelle blickst und dann siehst du Rang 9, 13 Punkte, 4 Siege, 1 Unentschieden, 4 Niederlagen. Ist das für dich alles dann geklärt? Okay, das ist einfach jetzt eine solche Saison. Oder wie viel findest du, ist da noch eine Schwebe?
Ich glaube, bei Borussia Mönchengladbach 2024 ist wirklich das meiste in der Schwebe. Da du, ja, wie du gerade gesagt hast, seit ein paar Wochen schon vielleicht auch drüber denken musst, was jetzt das erste Saisondrittel bringt. Es hätte in jede Richtung ausschlagen können. Ich glaube, nicht viele haben. Wir sprechen jetzt natürlich nach dem letzten Heimsieg gegen Werder Bremen, sind davon ausgegangen, dass es vielleicht nicht so gut ausgehen würde gegen auswärtsstarke Bremer. Das Spiel hat wie so oft im Fußball dann unsere Lügen gestraft. Und von daher ist natürlich die Tabellensituation sehr gut, aber ich glaube, die Fragezeichen, mehrere Fragezeichen, stehen nach wie vor auch im November 2024 bei diesem Verein und dieser Mannschaft.
Und gibt es da unterschiedliche Lager? Denn das ist von außen betrachtet mein Eindruck. Das erlebe ich auch selbst in den Kommentaren. Gerade bei YouTube ist es so, dass man oft viel Trainer und Verantwortliche freundlichere Kommentare bekommt als zum Beispiel in sozialen Netzwerken. Auch vielleicht schon auch ein bisschen, also freundlicher als ich auch manchmal hier schon über manche der Beteiligten gesprochen habe. Wie nimmst du das denn gerade wahr, wie das Umfeld zu solchen Fragen wie eben Gerardo Seoane, ist er der richtige Trainer und so weiter, steht?
In der Tat, wenn man mit dem auch Umfeld oder mit dem Umfeld, mit dem externen und vielleicht auch internen Beteiligten redet, sind die Fragezeichen trotzdem noch da. Und das natürlich hat dann, je nach Gusto, hat der ein oder andere oder die ein oder andere bestimmten positiven Spin oder einen besonders negativen Glas halt voll Ausblick auf diese Saison oder generell die Situation, aber das Negative überwiegt schon, wenn man auch mal das runterdimmt von Social Media und so, aber ich glaube, insgesamt ist der Verein doch in den letzten 3 Jahren in einer ziemlichen Abwärtsspirale gewesen, nicht nur tabellarisch, sondern auch einfach von der Wahrnehmung, von der bundesweiten Wahrnehmung und von der Außendarstellung. Also sämtliche Aspekte, die man irgendwo, wenn man nicht gerade auf der Geschäftsstelle sitzt, direkt messen kann oder direkt sich angucken kann, ja.
Wobei ja auch die Frage ist, Abwärtsspirale, die kann ja auch ein Ende haben. Also es ist ja, ich meine, wie oft habe ich schon mit Gladbach-Fans geschrieben oder anders Kontakt gehabt und die hatten wirklich konkrete Angst vor einem Abstieg, gerade vor der Saison. Oh je, dieses Jahr erwischt es uns. Und das ist aber ja immer nicht passiert. Und auch jetzt ist es ja so, also selbst wenn wir jetzt sagen würden, und da kann man ja leichte Argumente für finden, dass von manchen der letzten Spiele, bei denen man gepunktet hat, da eben auch Elemente wie Glück oder Spielverlauf mit dabei waren. Selbst wenn wir da jetzt noch Punkte abziehen würden, dann wäre man zwar, du würdest sagen, nehmen wir mal 3 Punkte weg, dann wären wir nur 2 Punkte weg von der Abstiegsregion, aber man wäre ja immer noch in dem Korridor, in dem sich die Borussia eigentlich relativ gemütlich gemacht hat in den letzten Jahren, nämlich irgendwas zwischen 8 und 12.
Ja, und das ist ja genau das, was jetzt die Glashalbvoll-Seite, die kleinere Seite, im Moment hervorbringt und sagt, wir sind auf dem 9. Platz, jetzt geistern kurze Formtabellen rum, Platz 3, 10 Punkte aus den letzten 5 Spielen, Spielglück hin oder her, hat er ja auch vielleicht Spielpech am Anfang der Saison, gegen Leverkusen beispielsweise. Stimmt. Aber ich glaube, der wirklich springende Punkt ist, dass es vielen Beobachtern, und das geht bis in den Verein rein, dass es den Leuten an einer Vision, an einer Klarheit fehlt, wo der Verein hin will, wofür der Verein steht und natürlich, was für ein Fußball Seoane oder wer auch immer an der Seitenlinie stehen will, wer auch immer der Sportdirektor ist, mit welchem Kader spielen will. Und ich glaube, da habt ihr auch im Rasenfunk in den letzten Wochen, vielleicht auch Monaten, vielleicht sogar schon Jahren, euch ja auch ein bisschen den Kopf wund gedacht. Das ist ein komisches Bild, aber ja, ihr habt euch da auch viele Gedanken zu gemacht und ich auch. Aber so richtig will das ja keinem wirklich klar werden, was es da auf dem Platz genau zu schauen oder zu erleben geben soll.
Ja, lass uns mal bei diesem Punkt bleiben, weil das finde ich ganz spannend. Die Vision von Fußballvereinen, weil ich ja auch jemand bin, der häufig gerade in diesen Schwerpunktsendungen fragt, wo will eigentlich Verein XY hin? Und ich habe mir schon manchmal auch im Nachgang die Frage gestellt, braucht man das überhaupt, so eine Vision? Ist nicht so eine Vision eigentlich eher Marketing? Denn im Grunde ist das Ziel für jeden Verein maximaler Erfolg. Und der kommt oder er kommt nicht. Es hängen so viele Zufallsvariablen mit dran im Fußball, dass du sowieso eigentlich bei relativ vielen Vereinen, selbst bei denen, die Erfolg haben, musst du oft sagen, naja, da hatten sie in der Hinsicht Glück und dann haben sie die zwei Transfers geholt und das hätte ja niemand gedacht, wie die eingeschlagen sind und zack, Europapokal und dann haben sie sich irgendwie oben festgebissen. Also braucht es so eine Vision überhaupt oder ist es nicht einfach nur so eine Marketingillusion für so Leute wie uns, die halt gerne auch ein bisschen größer über Fußball nachdenken?
Das ist sicherlich ein richtiger Punkt. Ich glaube aber auch, und da bringe ich jetzt früh Max Eberl ins Spiel, der natürlich hier definitiv Erwähnung finden wird, der mal vor, sei es, ja, lass es 10 Jahre her sein, gesagt hat, dass Fußball ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten ist. Und es geht als Sportdirektor geht es darum, Wahrscheinlichkeiten im Negativen zu minimieren und Erfolgswahrscheinlichkeiten zu maximieren. Und das ist ja, dann sind wir bei Spielglück, dann sind wir bei Kaderqualität. Und ich glaube, zu den Glanz- und Glory-Zeiten von Borussia Mönchengladbach in den 10er-Jahren, wie man da jetzt schon zurückblickt, war es durchaus, dass es nicht unbedingt darum ging, dass wir sind jetzt die Mannschaft, die wirklich unter Lucien Favre ein gewisses defensives System hat und das ist unser Fußball, Umschaltfußball, der nach und nach zu Ballbesitzfußball wird. Das kann man alles diskutieren, aber ich glaube, der Hauptpunkt war, dass es da eine Figur gab mit Max Eberl, der klar vorgegeben hat, was er für Spieler wollte und die Spieler nach einem klaren Profil geholt hat und das immer in die Mannschaft passte. Ob das dann danach ein André Schubert war für einen kurzen Zeitpunkt oder auch ein Dieter Hecking, der davon natürlich auch noch profitiert hat, dass dieser Kader in den 10er-Jahren sehr, sehr ausgewogen war und für diesen Verein genau das geleistet hat, was so das Optimum der Wahrscheinlichkeit ist und verhinderte, dass es nach unten ausschlägt, weil genau die richtigen Leute für die richtigen Positionen geholt wurden.
Das stimmt. Und gerade die 10er Jahre, wenn man sich das anguckt, also wir sehen von 2010 bis eben 2019/20, da haben wir dreimal einen vierten Platz, einmal einen dritten Platz, einmal einen fünften Platz. Also sprich, wir sind 5-mal in 10 Jahren in den Top 5 gelandet. Für sich isoliert betrachtet, kann man da dann ganz viele Erklärungen dafür finden, warum das dann danach nicht passiert ist. Aber muss man nicht auch den Kontext der Bundesliga mit reindenken? Was sich wie eine Ausrede anhört, aber es ist ja ein Fakt, dass irgendwann Rasenballsport Leipzig in diese Liga reingekommen ist und sich dann oben festgesetzt hat, sprich ein Platz war schon weniger da, den du noch haben konntest. Dann hatte Leverkusen seine Auf und Abs, also sprich Borussia Mönchengladbach war doch eigentlich immer, und da ist man halt jetzt so ein bisschen rausgefallen jetzt in den letzten Jahren, aber eigentlich war doch die Borussia immer in diesem erweiterten Kreis von Platz 4 bis Platz 7, wo es eben so eine Reihe von Teams drum gab, bei denen dann viel passen musste, die Wahrscheinlichkeiten möglichst groß sein mussten, dass man Erfolg hat. Und dann ist man eben in den Top 4, Top 5 gelandet.
Ja, das ist natürlich richtig. Da muss man vielleicht dann auch gucken, wie man die Position oder die natürliche, ist vielleicht ein komisches Wort, aber die zu erwartende Position von Gladbach in der Liga erwarten würde. Natürlich hast du erwähnten Leipzig und auch Leverkusen. Dann hast du vielleicht im Umkehrschluss hast du Schalke, die dir wegfallen aus der ersten Hälfte des Jahrzehnts. Allerdings ist ja, glaube ich, das Wichtige auch, ein wichtiger Punkt, die Erwartungshaltung, an der sich jetzt auch Roland Wirkus noch jetzt jüngst in dieser Woche gerieben hat, die niemals, und das ist wirklich was man kann Gladbach-Fans viel vielleicht zu schlecht halten, aber zugute halten sollte man trotzdem, dass viele auch dabei sind, die seit 10, 20, 30 Jahren Fans sind und wissen, wie es so runtergehen kann oder wie die kargen Jahre, die da lange vorherrschen sind. Und dass eine Saison, die du auf Platz 8 oder 9 abschließt, wenn das in sich stimmig ist, was du da magst und auch kommunizierst, vor allem wichtiger anderer Punkt, dass das voll okay ist und niemand erwartet Europapokal, schon gar nicht die Champions League. Ich glaube, das ist sehr vielen klar gewesen, dass ein Platz 4 mit zwischenzeitlichen Ausschlägen nach oben absolute Peaks waren, die du so nicht jedes Jahr, nicht mal jede 3 Jahre erwarten kannst.
Und da kommen wir ja dann interessanterweise wieder auf die Vision zurück. Denn das eine sind eben die Tabellenergebnisse, aber wie man sie eben bewertet, das kann zumindest mit einer Vision anders eingeordnet werden. Und wenn man eben sagen würde, beispielsweise, wir haben einen sehr jungen Kader mit extremem Potenzial, Beispiel Eintracht Frankfurt letzte Saison und auch diese Saison. Und ja, wir sind auch unzufrieden, wie die Saison jetzt gelaufen ist, aber guck mal, wir freuen uns auf die Zukunft und es geht einen Schritt voran, dann hat man eben etwas, was den Platz 9, Platz 10 vielleicht ein bisschen anders schmackhaft macht, als eben dieses, ja, wir holen jetzt halt noch 2 Spieler und dann gucken wir mal, ob es irgendwie besser wird und seid man nicht alle so anspruchsvoll. Ist das der Grund vielleicht, warum die Borussia eine Vision braucht, um die Leute, die ja eigentlich, ich finde nämlich auch, dass nämlich Gladbach-Fans relativ genügsam eigentlich sind mit ihrem Verein, also um diese Fans hinter einem Motto einer Vision zu vereinen?
Ja, und hast du halt das Problem auch, dass in den letzten 2, 3 Jahren immer wieder teilweise sogar widersprüchliche Aussagen, in dem Falle oft von Roland Wirkus gekommen sind, wo man nicht unbedingt, wo man herkommt oder wo man hin will, aber so, was die Möglichkeiten waren und was insgesamt so geplant ist. Ne? Dann geht es natürlich um den aktuellen Kader sehr, wo zwischendurch alles dabei ist zwischen, wir haben gar kein Geld, also man muss jetzt echt extrem konsolidieren, man holt für Beträge Spieler, die dann doch die Hälfte der Liga nicht stemmen kann, die untere Tabellenhälfte oder zumindest die letzten 6. Und das ist klar so eine Diskrepanz zwischen was dann Aktion oder was die Aktion ist des Vereins und was kommuniziert wird und wie es sich dann natürlich auch mit den Trainern durchschleppt in den letzten Jahren. Ne? Das ist so ein anderes Bild, ist auch, jetzt ist man um der Kontinuität willen womöglich mit Cerne ins zweite Jahr gegangen. Und vorher hatte man Farke, hatte man Hütter. Mhm. Es gab viele Wechsel. Der Rose-Abschied oder Abgang war sicherlich nicht gewollt. Aber es gibt halt auch viele Wechsel. Und dadurch verliert sich das natürlich. Das ist vielleicht unter Umständen gar nicht mal ein Fehler des Vereins. Also so auf den ersten Blick. Allerdings, all das sind natürlich Faktoren, die ein unglaublich ein unglaubliches Wirrwarr letzten Endes ausgelöst haben. Und wenn man da zumindest sagt, okay, wir sind die Marke ist die Fohlenelf und wir gucken auf die Jugend und bauen die extrem ein. Ich glaube, das würde jeder verstehen. Ist natürlich auch so ein Reflex in schlechteren Zeiten zu sagen, jetzt lass mal die Amateure und so spielen, das ist das Übliche. Aber es stimmt ja zu einem gewissen Zeitpunkt, dass du sagen musst, haben wir da eine gute Ausbildung, können wir das leisten, dass wir dann Spieler auf einbauen, was auch ein gutes Mittel ist, auf das man zurückgreifen kann bei finanziellen Engpässen.
Und von wem müsste jetzt dann eben diese Linie kommen? Ist es richtig, wir werden definitiv jetzt gleich noch über Roland Wirkus sprechen müssen, aber ist es richtig, dass sich auch viel Kritik, zumindest so wie es ich wahrnehme, auf seine Person konzentriert?
Ja, viel. Ich würde mich sogar zu der Aussage versteigern, dass ich noch mit jemandem darauf warte, der viel Positives an Roland Wirkus hinterlässt. Also ich glaube, man kann direkt das vielleicht abhaken und sagen, dass die Sommertransfers stimmig waren, Defensive außer Acht gelassen, also ne, den ersten Teil. Mhm. Tim Klein ist sicherlich jetzt alleine ein Transfer, der dir womöglich mehrere Tabellenplätze und viel mehr Ruhe eingekauft hat. Aber darüber hinaus scheint es sehr viele Probleme in der Kommunikation zu geben und auch, dann sind wir auch wieder bei dem Plan, was er für einen Kader, was er für einen Fußball sehen will, mit den Möglichkeiten und mit seiner Führungsart oder mit seiner Führungszeit.
Aber was ist denn beispielsweise mit dem Präsidium? Die könnten doch auch eine Vision vorgeben. Ich bleibe jetzt einfach bei diesem Begriff. Und könnten da vorangehen, denn auch ein Sportdirektor, der wechselt nicht in der ähnlichen Frequenz wie ein Trainer, aber dass er wechselt, ist ja eigentlich auch der Normalfall. Da hatte die Borussia natürlich mit Max Eberl den Ausnahmefall, Aber warum höre ich da vom Präsidium eigentlich nichts zu?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass da ist das Problem hier ist auch, dass du dann in den Sphären bist, wenn du ins Präsidium und auch generell Geschäftsstelle guckst, bist du natürlich bei einem Verein, der seit sehr, sehr langer Zeit Sachen in der gleichen Art und Weise mit dem gleichen Personal macht.
Ja.
Mhm. Und da bist du natürlich vielleicht auch im Bereich des, es hat sich alles etwas eingeschaukelt und vielleicht dann aber auch abgenutzt. Es ist nicht mehr sehr modern, nicht mehr sehr progressiv. Und vielleicht ist auch die Kommunikation, die 2022, 23, 24 vonnöten ist, nicht mehr das, was Leute leisten können und wollen, die schon seit den Ende der 90er oder den frühen Nullerjahren beim Verein sind. Und natürlich Präsident Rainer Bonhoff ist natürlich per se ein perfektes Aushängeschild als Präsident für den Club, ist eine Legende, ist bekannt. Aber es ist die Frage, wie viel das so in Synergien dann übergeht mit dem Rest des Präsidiums, mit dem Aufsichtsrat und halt dann auch mit der Geschäftsstelle, dass du sagst, wir haben eine Idee und die gibt vielleicht dann, wie du sagst, das Präsidium vor und die wird dann durchkommuniziert. Aber da scheint es doch sehr zu hapern, dass es eher so eine Einstellung ist, lasst uns mal machen, wir wissen schon, was wir machen. Und das ist auch so ein Echo, was von der Jahreshauptversammlung im April kam, wo meiner Meinung nach ein sehr desaströses Bild abgegeben wurde in der Kommunikation, wo es wirklich so ein bisschen Trutzburg-artig zuging und wir wollen da bloß niemanden haben, der uns von außen reinredet und alles gut, wo man auch wirklich 3 Minuten vor dem Abstieg stand. Es ist ja nochmal gut gegangen, aber es war wirklich im sehr, sehr hochprozentigen Bereich, dass da auch wirklich der Abstieg hätte oder die Relegation zumindest hätte stehen können am Ende der Saison. Und das wurde alles mit so einer Bierruhe wegmoderiert. Wir wissen schon, was wir machen. Wir waren schon immer hier. Und das kann letzten Endes im Verein nicht zuträglich sein, muss ich sagen.
Jetzt kann aber ja dieses Einende, dieses Kommunikative, das kann ja bei Fußball-KGs und wie sie alle, also bei den Kapitalgesellschaften, die Fußballvereine heutzutage sind, das kann aus der unterschiedlichsten Richtung kommen. De facto hat oft der Präsident gar nicht so viele Befugnisse, aber eine repräsentative Funktion. Haben wir gerade im letzten SC Freiburg-Schwerpunkt, haben wir da unter anderem drüber diskutiert. Und auch hier, ich weiß, dass die Eintracht-Frankfurt-Vergleiche ein bisschen nerven als Gladbach, vor allem weil die Eintracht so ein bisschen die Rolle der Borussia eingenommen hat inzwischen in der Tabelle. Aber auch da hatten wir zum Beispiel einen Präsidenten, der das eben sehr gut geschafft hat. Es muss aber nicht aus dem Präsidium kommen. Es kann auch der Aufsichtsratsvorsitzende sein oder es kann auch der Vorstand sein, wobei wir eben beim Vorstand dann schon in dem Bereich sind, das wechselt häufiger mal durch, also besser wäre es eigentlich, wenn quasi das den Verein Vereinende drüber aufgehängt wäre, denn dann kann man dafür sorgen, dass unabhängig von den Vorstandsvorsitzenden und so weiter und so fort das durchgeführt werden könnte oder Geschäftsführer sind es ja, glaube ich, dann bei Borussia Mönchengladbach. Also kann man, also ich verstehe die Kritik an Rainer Bonhof und ich nehme das auch so wahr, weil ich höre eigentlich nie was von ihm und wenn, dann ist es immer nur, jetzt seid doch mal alle zufrieden. Ich verkürze ein bisschen, aber das ist halt das, was bei mir ankommt. Aber der Aufsichtsrat zum Beispiel, der könnte doch auch vorangehen und könnte sagen, das sind ja dann meistens auch Leute, die eher aus Wirtschaft und Ähnlichem kommen, die vielleicht auch ein bisschen einfacher es haben, am Puls der Zeit zu bleiben.
Ja, das ist richtig. Natürlich gab's jetzt im Frühjahr im Aufsichtsrat Veränderungen. Also es ist jetzt auch die erste Frau im Aufsichtsrat mit Delia Gürsoy, eine Herzchirurgin, die dazugekommen ist. Und natürlich und das war dann schon relativ aufregend für Gladbacher Jahreshauptversammlungsverhältnisse der letzten Jahre und Jahrzehnte. Mit Philipp Hülsen ist wirklich ein Fanvertreter mit in den Aufsichtsrat gekommen. Und natürlich kann man sagen, dass das vielleicht jetzt noch ein bisschen zu früh ist, aber gewisse Änderungen entstehen da gerade. Und natürlich hast du auch im Präsidium hast du Stefan Stegemann wird natürlich dann Geschäftsführer und ersetzt Stefan Schippers jetzt ab Januar 2025, also scheidet aus dem Präsidium aus. Also das ist natürlich auch jemand, der schon dabei ist, der dann auch nicht von außen reinkommt. Das ist natürlich dann wieder eher ein Argument für die Seite, wir machen es wie vorher mit den gleichen Akteuren. Aber zumindest im Aufsichtsrat, wie ich am Anfang sagte, gibt es gewisse Änderungen. Und Hannelore Kraft natürlich auch ins Präsidium dazugekommen als Vizepräsidentin. Es ist ein bisschen weiblicher, ist ein bisschen von außen gekommen. Für Gladbach-Verhältnisse dann ja auch nicht revolutionär, aber schon vielleicht mehr als bislang. Mhm. Und das sind jetzt gerade mal acht Monate oder 6 Monate. Da muss man mal schauen, würde ich sagen.
Und was glaubst du, wo die alle hinwollen? Also Präsidium und Aufsichtsrat und dann ja logischerweise damit auch die Geschäftsführenden. Denn wenn ich auf borussia.de gehe, da sehe ich viel, was Borussia Mönchengladbach mal war. Erfolge und Fakten heißt es. Ich sehe aber relativ wenig, beziehungsweise ich muss hier ganz schön tief runterklicken in irgendwelche Seitennavigationen, Stichwort Nachhaltigkeit und so weiter, um mal zu sehen, wo Borussia eigentlich, also was Borussia Mönchengladbach eigentlich sein möchte. Liegt das jetzt an mir?
Nee, ich glaube, da geht es dir halt auch wie vielen Fans, dass die Fans nicht wissen und dass Beobachter nicht wissen, was Borussia Mönchengladbach jetzt sein möchte. Und ich glaube, die handelnden Personen sind sehr zufrieden mit dem aktuellen Status. Natürlich nehmen wir jetzt gerade zu einem potenziellen sogar Hoch auf, ne, mit dem gerade angesprochenen Miniserie oder zumindest über Durchschnitt der letzten 15 Monate Punkten. Und ich glaube, da ist eine relative Zufriedenheit da, dass du sagst, ja, man kann das natürlich so darstellen. Wir sind im Soll, wir sind in diesem Bereich 8 bis 12 mit den Punkten. Jetzt kann man noch sagen im Moment, ja, der Vizemeister des jährigen Jahres, der von Roland Wirkes auf der Jahreshauptversammlung noch bemüht wurde im April, dass man nur mal an 2, 3 Stellschrauben drehen müsste und wie so schnell kann es gehen, was meiner Meinung nach, also wahnwitziger Vergleich. Aber natürlich kann man das intern so sehen. Und wenn man das dann halt so vorgeht, wahrscheinlich reicht es ja auch mit der Kaderqualität aktuell und mit der Gesamtlage der Liga, dass dir immer mal per Tagesform und per individuellen Glanzleistungen und auch wieder einem jetzt zitierten Tim Kleindienst gewisse Plätze einfach sicher sind. Das reicht dann eventuell. Aber das bringt uns keinen Schritt weiter in Richtung, was ist der Verein oder wohin geht's in den nächsten Jahren?
Und ich verspreche, das ist jetzt die letzte Frage nach der Vision, weil ich habe selber in Frage gestellt, wie wichtig das ist. Aber welche Vision hatte denn Max Eberl? Denn auch du hast ja jetzt schon so ein bisschen das Bild gezeichnet, damals war alles besser. Was war denn da besser?
Habe ich das, ja. Womöglich habe ich das, ja. Ich glaube, damals war relativ klar, dass du noch wirklich auf dem Platz hast du vom, auch nach den Favre-Jahren noch davon gelebt, dass der Aufbau des Spiels und auch die defensive Leistung ziemlich klaren Schemata folgte und dass du individuell extrem hohe Qualität hattest, das sowohl auf Flügel als auch im Stürmerspiel wirklich hattest. Da gab es dann Rochaden, zum Beispiel Dieter Hecking hat dann, das war auch schon revolutionär, ist mit einem Dreiersturm eingeführt und hat einen Jonas Hofmann damit sehr gut rausgebracht. Mhm. Das waren so die Anpassungen, die Veränderungen über die Jahre. Aber es war immer, es passte schon viel in diese Schablone. Und ich glaube, was Max Eberls Leistung da war damals, war, dass er die Mischung aus Talenten, die dazugeholt wurden, sei es intern hochgezogen, sei es aber auch von außerhalb geholt, und Bundesligaspielern wie ein André Hahn, ein Lars Stindl, ein Raphael, mit kleinem Umweg natürlich, Ibrahima Traoré. Das waren alles Spieler, wo du zu gewissen Wahrscheinlichkeit sagen konntest, das ist deren Peak jetzt bei Borussia Mönchengladbach. Ne? Also das ist so, die spielen, wenn die am Leistungslimit spielen, gut, wenn die das ewig lang machen, dann gehen sie vielleicht nochmal woanders hin, aber das sind alles sehr gute bis sehr gute Bundesligaspieler und die sind dann auch gerne da. Und diesen Peak im Kader hat sich halt lange getragen durch diese Transferpolitik. Und das war für mich der Grundstein der guten Jahre, dass du eine echt gute, saubere Mischung hattest. Dann kamen natürlich noch die Laien dazu, beispielsweise ein Hazard, ein Christensen von Chelsea, gute Beziehungen, die du dann aufbaust über den Erfolg, über die Jahre. Und ja gut, ohne jetzt zu viel auf das Ende von Max Eberl einzugehen, weil da gibt es so viele Untergeschichten natürlich, ist auch hier schon diskutiert worden. Du hast es dann natürlich vielleicht ein bisschen übertrieben mit dem Anteil der Talente und mit dem Potenzial der Talente. Ne? Man sieht jetzt so Leute wie Thuram natürlich, der in Italien Meister geworden ist und jetzt mittlerweile auch sehr etabliert in der französischen Nationalmannschaft, wo du sagst, da kann man es natürlich vielleicht auch ein bisschen überspannen. Und in Gladbach gab es dann Diskussionen über Kaderzerbröckelung. Das sieht man so das Ende dieser Entwicklung. Aber ich glaube, in diesen, nochmal um diese good old days, die du jetzt gesagt hast, nochmal zu zitieren, das sind diese Jahre, wo das stimmte, wo du wusstest, das ist ein typischer, es gibt, 10 Jahre lang haben die Gladbach-Fans auch von Max-Eberl-Transfers gesprochen. Und ich glaube, ja, dann wissen die Leute ja, was für Spieler wirklich zu diesem Kader passen und was der Fußball im Kader sein soll. Fabian Johnson beispielsweise, ne? Und solche Leute.
Das heißt eben, ein spielerisches Fundament, auf dem man aufbauen konnte, was aber heutzutage auch ein bisschen outdated wäre, selbst wenn man das jetzt durchgezogen hätte. Also Lucien Favre hatte irgendwann auch sehr, sehr große Probleme gegen hochpressende und aggressive Teams. Das Zweite, die Spieler kommen, also es gibt Spieler, die sind in ihrer Prime bei Gladbach und wechseln dann höchstens dann am Ende ihrer Prime raus. Und das Ganze wird eben ergänzt durch junge Spieler. Ist für sich genommen ehrlich gesagt noch nichts, was die Borussia irgendwie unterscheiden würde von anderen Teams, aber es erklärt, glaube ich, ganz gut, was quasi die Bestandteile waren dieser erfolgreichen Ära. Und dann können wir aber wegen mir jetzt gerne in die Gegenwart springen und dann eben Roland Wirkus und sein Schaffen bewerten. Und er selbst hat sich sehr, sehr deutlich geäußert nach dem letzten Spieltag. Da hat er gesagt, Zitat, ganz offen, ich bin in einer sportlich wie finanziell absolut beschissenen Situation eingestiegen. Wir wollten im Sommer was machen, konnten das nicht, weil ich mich solidarisch zu dem Club bekennen muss. Da geht es nicht nur darum, Spieler zu kaufen, sondern den Club zu konsolidieren. Da sind wir dabei und deshalb konnten wir im Sommer nichts machen und werden wahrscheinlich auch in diesem Winter nichts machen können. Das ist ja erstmal ein hartes Zitat.
Ist es. Vor allem kam dieser Teil des Zitats auch unaufgefordert. Ja, also da ging es im ersten Teil der in der Mixzone ging es wohl eher um die Erwartungshaltung und dann kam dieser Champions League Vergleich, dass ne, man vor 7 Jahren hätte man Champions League, was de facto ja auch nicht korrekt ist. Und dann kam es auf diesen Hinweis, dass ja im Grunde Hände gebunden. Was ich finde das extrem problematisch, weil nun mal der Einkaufsrekords in den letzten 2-3 Jahren unter Wirkus eine andere Sprache spricht. Also tut er vielleicht generell gut daran, das ist ja auch so ein bisschen das Helmut Grashoff und dann Schippers Erbe, zu sagen, wir sind so ein bisschen die arme Kirchenmaus, aber wir sind gesund, aber nicht
ehrbare
reich.
Ehrbare Kaufleute, hat damals Helmut Grashoff dann gerne
ja,
gesagt.
ganz genau. Und die Transfers, die getätigt wurden, einen Gumu, einen Chanchara, Vertragsverlängerung von Florian Neuhaus mit viel Taram, Julian Weigel zu holen aus Portugal, das sind so Transfers, wo du sagst, ja gut, das können dann auch wir aber nicht. Ja, ich will jetzt keinem zu nahe treten, aber das können Minimum am Drittel der Liga dann doch nicht. Das ist dann doch schon ein Unterschied. Und ich meine, das sind ja auch andere Kennzahlen, die diese Sprache sprechen generell. Und das ist ja nun mal belegbar. Und dann jetzt so fast schon vielleicht auch ein Schipper so ein bisschen in die Pfanne zu hauen und zu sagen, ich bin hier vor runtergeladene Rollladen gestellt worden und muss jetzt irgendwie hier Eis verkaufen, ist wirklich extrem seltsam, weil es halt auch unaufgefordert war. Dann verstehe ich nicht, ob er sich da in so eine, ich habe vorhin das Wort Trutzburg genutzt, dass er sich in so eine, nochmal seine eigene Trutzburg davor gebaut hat im Moment. Also es ist wirklich die Frage, wie er da im Vergleich zum Rest des Vereins steht und wie das insgesamt zu bewerten ist. Also das waren sehr interessante paar Minuten nach dem Spiel, wo man eigentlich dachte, das ist jetzt mal ein Spiel, wo man das Sportliche vor sich hintragen lässt und man muss nicht unbedingt noch in so ein, ja, fast so ein Fettnäpfchen treten, ne?
Ja, ich meine, also für mich als Außenstehenden klingt das wie ein Rückzugsgefecht. Also da steht jemand unter hohem Druck und deswegen schlägt er jetzt um sich und sagt, ey, niemand fragt mich, wie beschissen eigentlich meine Situation war. Ich hätte es nicht besser machen können. Und jetzt ist ja dann aber unsere Aufgabe, da das Emotionale rauszurechnen und jetzt auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage zu legen, weil wir wollen das doch auch, dass Leute mal einfach ehrlich sind und das sagen, was sie denken, ohne dass wir jetzt jeden dann dafür verurteilen wollen. Deswegen lass uns doch mal auf die Fakten blicken. Und da hast du ja auch schon angesprochen, also ja, man hat schon Geld in die Hand genommen, also Chanchara für einen Betrag, für einen zweistelligen Millionenbetrag geholt, Honorar für knapp drunter. Aber man kann doch auch dazu sagen, dass diese Ausgaben eigentlich fast komplett immer von Einnahmen auch gedeckt waren. Also hat nicht eigentlich Roland Wirkus dann schon im Bereich einer finanziellen Konsolidierung immer gearbeitet, obwohl er Geld in die Hand genommen hat?
Ja, das ist nicht völlig falsch. Allerdings ist natürlich auch, wenn man sich generell Transfers in der Bundesliga anguckt, auch das Modell Leihe, was auch bei Borussia Mönchengladbach sehr lange erfolgreich durchgeführt wurde, ich hatte das vorhin erwähnt, wären natürlich auch Möglichkeiten gewesen, die man bei etwas knapperem finanziellen Spielräumen hätte machen können. Und das große Thema im Sommer war und ist auch in den letzten Jahren immer größer werden, das Thema geworden ist, die Defensive zu stärken. Und da gibt es halt auch Anzeichen, dass letzten Endes da Namen vorlagen und der Verein aber oder in der Person Ronald Wirkus nicht gehandelt wurden. Und die Fehlerkette defensiv zieht sich weiter durch. Natürlich hat man steht jetzt besser da im Gegentorvergleich. Gibt auch nicht mehr so viele nach Führungen jetzt, wurden alle Siege durchgebracht oder vier Spiele und vorher gab es ja, glaube ich, 31 Punkte in der Vorsaison, wenn ich mich nicht irre, verspielt. Also es ist ja im Moment so ein leichtes Auf, was die Abwehr angeht, aber das war die große Baustelle und dafür wurde nichts getan. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand erwartet, dass dafür nochmal zweistellige Millionenbeträge in die Hand genommen werden. Es wurde aber getan für teilweise deckungsgleiche Positionen, was die Leute auch so ein bisschen ulkig finden natürlich. Jetzt muss ein Chanchara eventuell wurde auf dem Flügel ausprobiert, weil natürlich Kleidienst vorne drin ist. Dann hast du den Luxus, dass du Chanchara da hast, aber dann kommt ein Ngumu-Push da rein, war jetzt ein bisschen verletzt, ist jetzt wiedergekommen, ein Honorar. Das sind irgendwie dann so sehr ähnliche Positionen, die bekleidet werden, wo es an anderen hakt. Dann ist, das wirft ja trotzdem die Frage auf, wie ist da die Kaderplanung? Und nochmal, ich glaube, es gibt im Bundesliga- und Zweitliga-Fußball, und Philipp Sander ist ja auch nochmal gekommen von Kiel aus der zweiten Liga, immer günstige und clevere Lösungen. Da muss man nur nach Augsburg und Mainz gucken, wo teilweise Leute für sechsstellige Beträge geholt werden, die jetzt teuer weiterverkauft wurden. Eine Grüße nach Schottland. Und diese Aspekte sind ja alle, das sehen ja auch Leute, die sehen, okay, wir können nicht einfach mal drei, vier Leute mit großem Vorleistung gehen und diese Leute holen, aber warum machen denn andere Vereine das auf eine andere und teilweise dann cleverer wirkende Art?
Ja, also ich sehe den Punkt absolut, dass man sagen kann, zu sehr auf die Offensive fokussiert und sich die Augen immer zugehalten, wie schlecht die Defensive eigentlich ist. Da würde ich jetzt voll mitgehen, aber was du so hinsichtlich cleverer Lösungen sagst, die dann andere Vereine haben, da weiß ich nicht, ob man wirklich sagen kann, dass die Borussia da nicht zumindest in Ansätzen Dinge probiert hätte. Also Beispiel, man holt Itakura letztlich aus der zweiten Liga, er gehörte Manchester City, ist ein ganz wichtiger Bestandteil für die Abwehr. Man hat letztes Jahr mit Maximilian Wöber einen absoluten Stil als Laie gemacht, der auch gleich auch eine Identifikationsfigur geworden ist. Das wirft natürlich die Frage auf, warum ist es so leicht bei Borussia mit die Gladbach Identifikationsfigur zu werden? Da wirft ein schlechtes Licht auf den Rest des Kaders, ehrlicherweise. Aber diese Laie war ja schlau, sie hat funktioniert. Man hat mit Oscar Frau jemanden von Midtjylland geholt, der spielt jetzt gerade nach allem, was ich gehört habe, wir hatten es gerade in der Eredivisie-Folge in der letzten Ligatur, spielt er aktuell sehr, sehr gut, das heißt, das könnte vielleicht ja doch ein guter Transfer gewesen sein, aber was ich damit sagen will ist, das sind ja jetzt alles nicht naheliegende Lösungen, vielleicht Itakura noch am ehesten, da waren auch andere hinten dran, aber ist es nicht so, dass auch Wirkus und das Scouting, was ihm ja untergeordnet ist, dass sie schon versucht haben, clevere, in Anführungszeichen, Dinge zu machen?
Ja, sicherlich, wenn man das jetzt so aufzählt, oder wenn du das so aufzählst, ist es natürlich nicht falsch. Und es ist ja auch immer so, dass es natürlich auch ein positiver Aspekt ist, wenn du in der Offensive mehrere Optionen hast, dass du dich nicht absolut durchschleppen musst. Das würde ja auch auf die Füße fallen in der Mitte der Saison. Also du kannst ja nicht nur sagen, gut, jetzt haben wir einen Teuren auf der Bank, was sollte das? Das geht ja auch vielen Vereinen dann so ab dem Winter mit Verletzungen. Gebe ich dir recht. Allerdings ist glaube ich, dann das größere Problem, dass die Kommunikation und die Außendarstellung nicht so klar ist. Wenn man dann sagen würde, okay, pass auf, das ist wirklich so, wir wollen das nicht machen oder wir können das nicht machen und das bleibt so. Aber es wurde gegen Ende der Transferperiode Sommer wurde gesagt, wir machen auf jeden Fall noch was für die Defensive. Und natürlich war dann der Engpass Manu Kone geht am, ich glaube, in den letzten 24 Stunden, vielleicht waren es die letzten 48 Stunden, wechselt er noch. Aber es bahnte sich an. Kann man jetzt auch wieder diskutieren, ob man das hätte vorbereiten können, nach dem Motto, sobald der Knopf gedrückt ist, machen wir dann was. Aber es passiert dann nichts. Und dann wurde aber auch kommuniziert, ja, aber das, ne, wir gucken dann mal im Winter und jetzt kommt halt diese Aussage, wir machen gar nichts. Und ja, ich glaube, okay. Das ist was, womit die Leute ein Problem haben. und da ist auch natürlich, das spannt den Bogen zur Vision, ja, und die Kommunikation. Es ist nicht klar, was eigentlich der Plan ist. Und dann noch schlimmer, gibt es überhaupt einen Plan? Wenn man sagt ja und nein oder ja, ja und dann nein, ist ein bisschen problematisch.
Okay, ich finde, das ist ein fairer Punkt und das erklärt ja auch, warum diese Aussagen auch gar so hohe Wellen geschlagen haben im Lager der Borussia-Fans, weil es eben, also zum einen, weil man nicht damit gerechnet hat, dass jetzt im Winter wirklich niemand geholt wird und letztlich sagt er das, wir machen jetzt nichts mehr und er sagt aber auch, ich bin nicht schuld, das ist dann quasi Teil 2 der Diskussion. Und der zweite Grund ist eben, dass es eben für ein Hin und Her steht, bei dem man das Gefühl hat, seht ihr denn nicht, wo die eigentlichen Probleme sind in diesem Kader, nämlich in der Defensive und dass wir zu wenige Spieler haben, bei denen man das Gefühl hat, sie lehnen sich auf. Auch deshalb konnten ja Tim Kleindienst und Kevin Stöger so einen positiven Ersteindruck hinterlassen an den ersten Spieltagen, weil du gesehen hast, die kommen rein und bringen gleich einen anderen Spirit rein, eine andere Haltung, die fallen nicht in sich zusammen, wenn 0-1 kassiert. Und auch das wirft wieder ein Licht auf den sonstigen Kader, wenn eben zwei Spieler, die reinkommen, schon so deutlich sich abheben können in positiver Art und Weise. Also den Punkt verstehe ich. Ist denn dann, müssen wir dann noch über die Trainerfrage in dem Bereich auch sprechen? Ist das vielleicht so die größte Flanke der Kritik eigentlich für Roland Wirkus? Weil ich finde, bei Transfers verstehe ich Kritik, aber man hat schon immer, also auch Franck Honorat zum Beispiel wurde ja von Wirkus geholt, ist so ein super Transfer. Julian Weigl wurde zurückgeholt, kann man Fragen stellen, ob es das jetzt wirklich gebraucht hat für die Art des Fußballs, den man spielen will, aber damit sind wir ja eigentlich dann bei der Trainerfrage und ist das nicht eigentlich das größte Problem, das offensichtlichste Problem gewesen, dass man da diesen komischen Zickzackkurs gefahren ist zwischen Ballbesitz, Umschaltfußball und was auch immer das jetzt unter Seoane gerade sein soll. Ist das vielleicht auch der Grund für die Härte der Kritik?
Ja, absolut, weil natürlich dann auch mit der Kommunikation, mit dem Austausch mit den Fans und Beobachtern über die letzten 3 Jahre immer wieder was anderes vorgegeben wurde, ne? Zu sagen auch von seinem Wirkus aus, wir wollen jetzt wieder, Borussia Mönchengladbach ist Ballbesitzfußball, da wollen wir wieder mit zurück, das ist dann Farke. Dann war es das aber nicht mehr, wurde nie so gesagt, ne? Wir sind eher eine Mannschaft, die ja wahrscheinlich Umschaltfußball oder mehr Pressingfußball spielen will. Das wurde alles aber dann ja mit einem unrunden Kader probiert. Und ich gehe absolut mit, dass es in jedem Jahr jetzt auch einen guten bis sehr guten Transfer oder Transfers gab, dass also die Spieler individuell gesehen da wirklich ein gutes Profil haben. Aber es ist so ein bisschen unklar, wie das alles zusammenpasst. Und das ist natürlich das Erbe der verschiedenen Trainer, aber der rote Faden ist natürlich dann Wirkus dadurch, weil er hat das zumindest ja durchgesehen, wer da kommt und wer geht. Und bei Seoane im Moment, ja, er wird eingeschätzt als Pragmatiker. Ich wünschte, ich könnte hier klar sagen, was er für einen Fußball spielen lassen möchte. Das geht mir auch so. Dann sind wir wieder am Anfang der Sendung, wo du sagst, es reicht dann, du spielst okay eine ordentliche Rolle mit, ne, in der Mitte der Liga. Aber dafür müsstest du vielleicht auch mit mehr Zuversicht in die Sache gehen, wie es ein Gerardo Seoane im Moment versprüht. Weil im Moment ist so auch, dass die Außendarstellung und generell die Kommunikation von ihm so ein bisschen, ich will nicht sagen Dead Man Walking, aber schon so ein bisschen in die Richtung, dass es 5:12 und wir gucken mal, wie ich mich in die nächste Woche rette und so glücklich bin ich über nichts mehr. Ich bin aber auch nicht traurig, ich bin einfach nur da. Das ist ein bisschen schwierig im Moment.
Ja, und ich meine, interessant ist natürlich immer, wie verhalten sich Trainer in Zeiten der Krise, der sportlichen Krise natürlich, wie gehen sie damit um und da hatte ich zumindest den Eindruck von Seoane in einigen Pressekonferenzen, dass er ratlos wirkte. Und das ist etwas, was große Unruhe erzeugt unter Fans. Es ist immer besser, wenn der Trainer irgendwie signalisiert, ich bin auch nicht zufrieden, aber ich weiß, wo wir jetzt ansetzen. Wir machen das im Training, beruhigt euch, das wird schon alles. Nach der 10. Niederlage hilft das einem auch nicht mehr. Aber erstmal ist das die bessere Kommunikation. Aber jetzt wollen wir Gerardo Seoane nicht vorwerfen, dass er so ist, wie er ist. Warum ist er denn aber Trainer geworden von Borussia Mönchengladbach? Was wurde denn damals eigentlich kommuniziert, als man Seoane geholt hat, von Seiten von Wirkus?
Den genauen Wortlaut habe ich jetzt nicht parat, aber es ist sinngemäß ging es halt darum, dass dass du eigentlich guckst, dass du mit dem Kader, den du hast, das Optimale rausholst. Und dafür hat Serna mit einer erfolgreichen Station, beispielsweise wie natürlich in Leverkusen, zumindest fürs erste Jahr, gezeigt, dass er damit umgehen kann. Aber was immer jetzt im Rückblick so gesehen wird von vielen, ist, dass das Haupt, die Haupteinstellungspunkte oder auch die Weiterbeschäftigungspunkte von Serna sind, dass er die Situation in Gladbach so hinnimmt und dass die Kontinuität damit weitergegeben kann, indem er halt weiter beschäftigt wird. Und das sind natürlich auch nicht so die besten Argumente, um zu kommen und auch zu bleiben.
Mhm. Was war denn dein Eindruck vom Spätwerk von Daniel Farke? Denn da habe ich jetzt vor dieser Sendung nochmal drüber nachgedacht. Ich persönlich hätte Daniel Farke gerne länger bei Borussia Mönchengladbach gesehen, weil ich fand, wenn man den Switch machen wollte hin zum Ballbesitzfußball, dann hätte Farke der richtige Trainer sein können. Aber ich fand, dass eben auch hier ein, weiß nicht, ob es dann Dead Man Walking war, aber er hat eben durch eigene Taten, Dinge, die er gesagt hat, Dinge, die er nicht verändert hat, obwohl sie wieder und wieder nicht funktioniert haben, hat er sich fast dafür angeboten, dass er entlassen wurde am Schluss. Deswegen hätte man vielleicht auch gar nicht mehr aus guten Gründen sagen können, nein, wir halten jetzt daran fest, weil es ist eben eine schwierige Transformation vom Umschaltfußball hin zum Ballbesitzfußball. Also wie blickst du denn jetzt mit ein bisschen Abstand auf das, was da in den letzten Wochen unter Farke passiert ist?
Ja, Farke hat in den letzten Wochen, also das Spätjournal von Farke finde ich sehr gut, weil das ist so ein bisschen Literaturseminar an der Uni. Aber die letzten Wochen und Monate, also ich glaube, er hat sich so ein bisschen, war natürlich immer ein Fan der langen Pressekonferenzen und der Monologe, ne, alles erklären, was ihn auch ganz ehrt, was in England nach wie vor gut ankommt. Zweiter mit Leeds, also in der Championship ist er auch wirklich gut unterwegs, immer, seit jeher. Aber es wirkte immer, von außen wirkt es sehr resigniert. Und mit diesen langen Erklärungsmonologen ist er so, ja, fast in so einen mantraartigen Zustand sich da verfrachtet und hat irgendwas zu erklären versucht oder auch was im großen Ganzen versucht zu sehen, was einfach letzten Endes ein schlechtes Spiel war oder eine Nichtleistung.
Fehlende Resilienz. Es waren nie schlechte Spiele. Die Resilienz hat gefehlt.
Ja, das Wort kam öfters vor. Aber es ist, ich glaube, es gab auch viele Sympathien von den Ästheten unter den Fans, unter den Beobachtern zu sagen, ja, das ist, er will, das ist ein schöner Fußball, den er spielen will. Wir wollen keinen Umschalt, Pressing, was weiß ich, Fußball mehr sehen. Das ist gut und da wollen wir hin. Aber natürlich ist es dann letzten Endes abgebrochen worden. Und dann sind wir natürlich bei der Transition zu Serna, wo dass das so ein bisschen nebulös ist, wie da der Denkprozess war, zu sagen, okay, wir gehen jetzt doch wieder zu einem Trainertypen wie Sioane. Und dann wird Geschwindigkeit, vermeintlich Geschwindigkeit geholt mit Svanchara, mit Ngumu für viel Geld, die das auch gerade am Saisonbeginn damals 2023 sehr gut gemacht haben. Aber es ist dann schon wieder sehr anders. Aber dann hast du gleichzeitig natürlich die Julian Weigels, die viel mehr für Farke standen. Mhm. Bisschen ratlos, da bin ich auch wieder beim Fragezeichen dann.
Ja, vor allem, weil man den Eindruck hat, hat jetzt aber die Borussia nicht exklusiv für sich, aber dass manche Entscheidungsträger den Fußball ohne Gegner denken. Also die denken dann, okay, wir setzen jetzt auf Geschwindigkeit und wir kaufen uns schnelle Flügelspieler, das ist ja alles super, aber es ist ja klar, was ab Spieltag 5 passiert. Die schlechteren Gegner stellen sich hinten rein und sagen, ja, also wir haben jetzt hier eine Fünferkette, eine Dreierkette und vorne laufen wir eigentlich nicht wirklich an. Jetzt schaut doch mal, wie ihr jetzt eure Geschwindigkeit ausspielt. Und dann ist man völlig überrascht und sagt, ach Mist, das klappt ja jetzt gar nicht mit Ngumu. Warum ist er denn nicht so gut, wie wir gedacht haben? Also das ist, aber wie gesagt, das hat wirklich nicht die Borussia exklusiv, dieses Weiterdenken, den Fußball auch mit Gegner denken. Das habe ich schon öfter erlebt jetzt hier in den 10 Jahren Rasenfunk. Aber kann es vielleicht auch sein, dass wir alle, und damit meine ich jetzt auch mich und dich, dass wir nicht gut darin sind, Trainer wertzuschätzen. Denn es ist schon auffällig, dass wenn ich Trainer, gerade die aus der Premier League kommen, wenn ich die mir angucke, Thomas Tuchel kam aus der Premier League in die Bundesliga, du hast Daniel Farke kam aus der Premier League oder der Championship in die Bundesliga und wir hatten Ralf Hasenhüttl, der auch aus der Premier League in die Bundesliga gekommen ist. Und bei allen dreien sehe ich ein Muster in Pressekonferenzen, sie sind abgeturnt von dem ganzen Ding. Sie haben irgendwann auch keine Lust mehr zu erklären oder sie erklären und haben das Gefühl, ihnen hört niemand zu und sie sind fast schon ein bisschen konsterniert über manche Fragen. Ich muss es wirklich so deutlich sagen, weil das ist mir jetzt bei Ralf Hasenhüttl bei Wolfsburg auch wieder aufgefallen. Der kaschiert es noch ganz gut, aber manchmal merkst du das auch schon in Pressekonferenzen. Also ist vielleicht auch Deutschland kein gutes Pflaster, um Trainer zu sein? Und liegt das dann auch an uns Zweien?
Gute Frage oder große Frage. Ich glaube in der Tat, und da ich ja nun mal im Großbritannien lebe, ist mir das oft schon aufgefallen, dass sowohl in der Berichterstattung, die natürlich aber dann auch auf ja die Trainerpräsenz und die Trainerkommunikation sich extrem auswirkt, wird der Fußball anders aufgerollt. Also was ich mittlerweile nach vielen Jahren auch ein bisschen befremdlich finde, ist, dass in Deutschland oft die Berichterstattung rein vom Ergebnis her aufgezürnt ist. Also vor allem dann in der Nachberichterstattung, man kennt das Ergebnis und dadurch wird der verdiente Sieger wird ins Licht gestellt, ob jetzt, ne, weil der Ball vielleicht am Ende noch reinfällt. Das ist in England, wenn man jetzt an die Hauptsache Match of the Day denkt, ist viel viel chronologischer, also viel mehr so in der Spielabfolge geschaut, wo man vielleicht auch ein besseres Gespür kriegt für das. Es wenige Szenen sind, die ein Spiel kippen lassen können, dass im Grunde eigentlich beide Mannschaften wahrscheinlich einen guten Ansatz hatten und am Ende geht's halt 2-0 aus für Team A. Und dann wird aber nicht der Trainer von Team B an die Wand gestellt und gesagt, was ist denn hier eigentlich, was soll denn das alles? Sondern es geht vielmehr um eine Abwicklung des Geschehens am Spieltag. Und wie wurde das gemacht? Und wie wurden da Lösungen gefunden? Und ich glaube, in Deutschland gibt's immer viel so eine Spielfilmkultur zu sagen, das ist der Spielfilm dieses Vereins, das ist das, was die letzten Jahre, was wir jetzt auch letztendlich versucht haben, vielleicht ein bisschen rauszustellen, ne? Das ist der Weg, das ist das Konzept, das ist der Plan. Natürlich haben das einige Vereine in der Premier League und sowieso generell im englischen, britischen Fußball. Aber von meiner Seite aus erkläre ich mir das manchmal so, dass ich glaube, dass das dann so ein Schock ist, wenn man einmal wieder in diesem System war und wenn man dann wieder zurückkommt. Was jetzt das Beispiel der in England an tätigen Trainer angeht. Aber das ist vielleicht so mein Erklärungsansatz. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht.
Also ich glaube schon, weil es gibt da eine Beobachtung, die ich ergänzen kann, aber ich habe es natürlich viel wenige Pressekonferenzen gesehen, eben mit Journalistinnen und Journalisten aus UK, die eben dort Fragen stellen. Aber wenn ich dann immer mal wieder Pressekonferenzen sehe, dann fällt mir auf, dass das fast ausnahmslos wirklich offene Fragen sind und es sind sehr, sehr kurze Fragen. Das ist auch was ich mir immer vornehme und in jeder Pressekonferenz darin scheitere. Also ich bin da auch richtig schlecht darin. Aber die häufigst gestellte Frage, was waren Ihre Gedanken zu? Und dann wird eine Umstellung oder als Ihnen das Spiel dann ein bisschen entglitten ist. Und dann ist die Frage aber vorbei und dann kann der Trainer, und teilweise antworten die dann einfach auch 3 Minuten. Und was in Deutschland wirklich sehr, sehr häufig in Pressekonferenzen passiert ist, dass die Journalistinnen und Journalisten ihre These sagen, die sie zum Spiel haben und mit einer Frage enden. Finden Sie nicht auch, dass das jetzt ein Befreiungsschlag sein könnte? Ist das jetzt auch wichtig für die nächsten Wochen? Und selbst wenn Sie sagen, wie wichtig ist das, also es quasi noch ein bisschen offener formulieren, ist es dennoch so, dass du da dann eigentlich auch gar nicht mehr so viel zu sagen kannst, außer du möchtest es und dann machst du die Pressekonferenz ja fast schon länger. Aber
jetzt, die Geschichte ist vorgeschrieben, ne? Also du antwortest auf die vorgeschriebene Form quasi, ja.
Genau, und wenn man offene Fragen stellt, dann werden sie manchmal dann trotzdem gar nicht wirklich beantwortet und man, ja gut, nee, aber das ist jetzt egal, das ist dann was quasi vom Umgang der Journalisten untereinander, das spielt hier keine Rolle. Aber wenn wir jetzt quasi diesen kleinen Schlenker jetzt nochmal mit einbeziehen, welches Zeugnis würdest du denn dann Gerardo Seoane ausstellen, der ja doch bei allem, was du vorhin gesagt hast, mit manchmal Ratlosigkeit, also das habe ich gesagt, aber auch die Art und Weise, wie er eben kommuniziert, aber was man ihm ja nicht vorwerfen kann, ist, dass er nicht ehrlich wäre. Ist das ja, nicht das eigentlich etwas, was man ihm zugutehalten müsste?
Ja, ich glaube auch nicht, dass man irgendwie aus einer Betrachtung von Gladbach und aus einer Analyse rausgehen sollte und sagen könnte, ja, der Seoane ist, der macht alles falsch und der muss weg oder das ist der falsche Mann. Die Frage ist, wer wäre der Richtige im Moment in dieser Gesamtsituation, die wir jetzt hoffentlich einigermaßen schnitzt haben in den letzten Minuten. Ich würde sagen, ja, das ist alles so im Bereich ausreichend. Also niemand würde sagen, da haben wir Visionäres gesehen oder das ist begeisternd. Aber natürlich macht er dann letzten Endes manchmal wirkt es so, als wenn es kurz vor knapp ist, aber er macht die Sachen dann. Unter den Vorgängern wurde oft kritisiert, dass die Bank nicht benutzt wurde, dass nicht oft gewechselt wurde, der Einbau von gewissen Spielern. Das hat ja schon stattgefunden. Also zu sagen auch, man hat vielleicht jemanden im Vorjahr, der wie Robin Hack, der dann relativ groß rauskommt und der Faktor ist, letzten Endes ist Rocco Reitz unter Serrani durchgestartet. Da kann man immer sagen, ja, das natürlich kann man das immer zweierlei sehen und das Potenzial war sowieso da, aber das kann man ihm ja nicht als Gegenpunkt hinhalten. Mhm. Jetzt haben wir auf links Ulrich, der sich durchzusetzen scheint, endlich. Das wurde auch lange antizipiert, hoffentlich. Alternativen auf der linken und rechten Defensivseite. Und das kann man jetzt auch nicht völlig vom einem Serrano loskoppeln, der die Bank wirklich nutzt. Bis vor kurzem Florian Neuhaus, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, sicher, natürlich. Und es ist, im Moment sehen die Sachen natürlich ein bisschen positiver aus. Hätten wir jetzt nach dem Augsburg-Spiel geredet, hätte man gesagt, gut, da gelingt wirklich nichts, was die Stabilisierung angeht und auch was die Resilienz angeht, die er in diese Mannschaft gebracht hat. Aber man ist jetzt nach Rückständen ab und an zurückgekommen. Ist das vielleicht noch nicht ganz so erfolgreich, wie zum Beispiel im Spiel bei vielen Frankfurt im Pokalspiel. Aber natürlich, wenn du sagst, das Ziel ist Platz 8, 9 bis 12 runter, das ist okay. In dem Bereich ist es momentan. Es ist die große Frage nur, ich glaube nicht, dass sehr viel Kredit noch da ist, wenn wir jetzt nochmal eine etwas ungünstigere Serie und die Tendenz ist ja nun mal da im Fußball, Regression zur Mitte findet statt. Und wenn wir gerade im Moment sind wir, glaube ich, ein bisschen in der Progression nach oben. Thema letzter Schwerpunkt, ne, war auch zu einem Hoch aufgenommen, der letzte Schwerpunkt über Gladbach. Und ja, das Urteil ist noch aus.
Ich verstehe, was du sagst. Und daher kommt ja wahrscheinlich auch die Angefasstheit von Roland Wirkus, dass er eben zu diesem Rundumschlag ausholt, bei dem er eben auch einfach wieder grobe Fehler begeht, indem er eben zum einen den Fans unterstellt, sie würden nur Champions League spielen wollen und zum anderen sich nicht richtig erinnert, wann das letzte Mal Champions League gespielt wurde. Das sind zwei eher peinliche Dinge, die haben wir jetzt aber gar nicht besprochen, weil da sind wir uns eh einig, das ist ihm auf die Füße gefallen und das auch zu Recht. Da hat er einen kommunikativen Fehler begangen. Aber ich glaube, was wir jetzt halbwegs geschafft haben, rauszuarbeiten, ist, dass wenn du versuchst, den Perspektivwechsel einzunehmen, es zu jedem einerseits und andererseits gibt bei Borussia Mönchengladbach. Und das, glaube ich, ist noch intensiver, wenn du Teil dieses Vereins bist. Also wenn du im Präsidium sitzt, im Aufsichtsrat oder eben gar in der sportlichen Leitung, dann wäre es ja auch falsch, an den positiven Dingen vorbeizugehen. Und gleichzeitig ist aber vielleicht auch klar zu sehen, dass es eben auch einfach Versäumnisse gab, die zu erkennen sind, in der Kadergestaltung zum Beispiel. Und allumfassend habe ich den Eindruck, dass die Borussia eine Mischsituation hat aus Herbert Bruchhagen bei Eintracht Frankfurt. Wir geben kein Geld aus, wir wollen nicht, wir müssen uns jetzt erstmal konsolidieren. Oh Gott, die Schulden. Was auch völlig legitim ist, also dass man darf so argumentieren, es war damals für die Eintracht auch, glaube ich, richtig. Und die zweite Komponente, die dazukommt, ist, man hat ein Kochen im eigenen Saft wie Werder Bremen. Das jede Nase auf dem Vereinsgelände kennst du schon seit 30 Jahren und irgendwann kannst du auch nicht mehr hören, was die sagen und die können vielleicht selber nicht mehr hören, was der andere sagt und deswegen ist es auch schwierig und wenn da mal jemand kommt und irgendwie statt einer PowerPoint-Präsentation eine Keynote vorführen will, dann sagen sie alle schon, was ist denn das jetzt für moderner Scheiß. Also das wäre so meine Ferndiagnose. Wie wäre es möglich, deiner Meinung nach, daraus auszubrechen?
Ja, ich denke, das ist eine gute Einordnung oder Einpositionierung, die du da vorgenommen hast. Es ist wie so oft, ich habe das vorhin schon erwähnt, der Weg Richtung Jugend, weil es im eigenen Verein ist, denke ich, ein guter Weg. Und da bietet sich im Moment eine Chance an, weil die U23 eine hervorragende Saison hat und die U19 auch hat sich jetzt vorzeitig für die Meisterrunde qualifiziert oder ist, glaube ich, jetzt nur noch rechnerisch davon abzubringen. Da sind viele gute Spieler, denen viel zugetraut wird. Und das ist ja ein Weg für einen Verein. Natürlich ist das, hast du überschneidende Menge mit anderen Vereinen, die das auch so kommunizieren, die das auch so machen. Aber es ist ja auch nicht ganz einfach, vom Standort Mönchengladbach zu sagen, wir haben einen endlosen Flux von Jugendspielern, die da immer kommen. Ne, das geht vielleicht bis zu einem gewissen Alter, aber das geht sicherlich nicht auf diesem bis Senioren, kurz vor Senioren-Level, weil du extrem viel Konkurrenz letzten Endes hast in der Region, trotz allem. Aber das so ein bisschen zu forcieren über die nächsten Jahre und vielleicht auch einfach zu sagen, um nochmal zurück zu Sevane zu kommen, du bist im Moment, du meandrierst so ein bisschen im Niemandsland der Liga rum und das ist aber auch okay jetzt. Nur gucken, dass das Kind nicht allzu sehr in den Brunnen fällt, dass es zu knapp wird wie im Vorjahr und dann sukzessive bauen wir in den nächsten 3 bis 5 Jahren allerlei Jugendspieler ein und da gibt es natürlich auch Belege, dass es so ein bisschen nach vorne geht. Gladbach hat jetzt in diesem Jahr in dieser Nachwuchsrunde in England teilgenommen, an dieser Premier League Nachwuchsrunde. Da wird, glaube ich, schon ein bisschen mehr geguckt, dass da eine gute Wettkampfbedingung vorherrschen, dass da vielleicht nicht noch so ein krasser Schritt ist zu den Profis, der es nun mal immer ist, bei jedem Verein. Und das, denke ich, wäre ein guter Weg, mit dem man natürlich auch, weil es auch einfach ist, sich natürlich die Sympathien auch zurückholt.
Und warum hat man dann, wenn ich das jetzt richtig sehe, zu dieser Saison gar niemanden aus der Jugend nach oben gezogen in den Profibereich?
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich meine, vielleicht wurde es von einigen erwartet, aber die sind noch nicht ganz fertig soweit. Ich glaube, der Verein krankt noch so ein bisschen. Das wird jetzt vielleicht auch gerade erst repariert, um das mal so zu formulieren. Von den Jahren bis zur nicht 7, sondern 3 oder 4 Jahre jetzt herliegenden Champions League, wo natürlich die Durchlässigkeit dann nicht mehr da ist, wo die Fallhöhe von einem Champions League oder Europa League Kader viel, viel höher ist, als es aktuell sein wird. Aber natürlich wird jetzt diskutiert, ist ein Noah Pesch beispielsweise, der, glaube ich, 11 Tore jetzt gemacht hat in der U23, ob der hochgezogen werden soll, gibt ihm nochmal eine Shiofukuda hat einen Profivertrag, das sind alles Namen, die durchaus auch erwartet wurden bislang. Aber da wurde auch letztens nochmal von Ceoane kommuniziert, dass wem soll er denn den Kaderplatz quasi wegnehmen? Was natürlich, ne, dass zu viel Qualität da wäre, gerade in der Offensive. Und viele dieser Spieler sind natürlich Offensive. Da müsste man vielleicht auch vielleicht eher in die Richtung Defensive gucken.
Ich will die jungen Innenverteidiger sehen. Ich will gar nicht den jungen Stürmer sehen. Den können gerne andere Vereine haben, die alle keine Tore schießen. Aber wir brauchen doch jetzt mal Innenverteidiger, vielleicht auch nochmal ein 6er, Backups für die Außenverteidiger. Das wäre doch jetzt mal was. Ja, klar, das ist natürlich auch eine legitime Frage, die da Gerardo Ceoane stellt. Wem soll ich den Kaderplatz wegnehmen? Aber die Antwort ist, wenn du möchtest, dass Jugendspieler nach oben kommen, dann musst du jemandem zumindest Minuten wegnehmen. Nicht den kompletten Kaderplatz, aber Minuten können aufgeteilt werden. Es gibt genügend Einwechselspieler und genügend Einwechslung pro Spiel. Das ist ja durch Corona, durch die 5 Wechsel auch noch nach oben gegangen. Aber das musst du eben, diese Entscheidung musst du treffen. Und diese Entscheidung trifft sich, glaube ich, aus Trainersicht viel, viel einfacher, wenn du weißt, der Verein steht hinter dieser Entscheidung und du wirst jetzt nicht deswegen entlassen, weil du mal in der 80. Minute einen 18-Jährigen eingewechselt hast und der hat dann einen Fehler gemacht und dann ging das Spiel noch 2-2 aus. Und weil aber Gladbach gerade so von Ergebnis zu Ergebnis denkt und so von Saisonphase zu Saisonphase, habe ich den Eindruck, dass zumindest Gerardo Ceoane sich das nicht wirklich traut und deswegen lieber bei Dingen bleibt, die funktionieren. Und dann hat er das Problem, dass bei Gladbach noch nie in den letzten 3 Jahren irgendetwas länger als einen Monat funktioniert hat. Leider, muss man sagen. Irgendwann kam immer der Cut und du musstest es wieder umschmeißen und irgendjemand hat sich verletzt oder du musstest jemand neu reinbringen. Also es fehlt ja auch einfach diese durchgängige Kern aus 8 Spielern, die immer gute Leistungen bringen und nie unter ein gewisses Niveau fallen. Du weißt nie, von wo jetzt der Patzer kommt bei Gladbach. So fast ketzerisch hätte ich es jetzt formuliert.
Ja, es gibt ja auch diese berühmte Serie jetzt mit mittlerweile, glaube ich, 84 Spielen ohne 2 Siegen hintereinander. Du sagst, du bist mal in einem guten Flow und hast mehrere Siege und wenn du natürlich auch 2-3-0 führst, jetzt gegen Bremen war es der Fall, du hast eine hohe Führung, dann kannst du wirklich nochmal wechseln und dann kommt halt auch ein Ciaro Dia kommt rein, Fabic, der auch viel gefordert wurde, ne? Das ist 19, kam ja aus Bremen. Das sind so Fälle, die natürlich dann immer diskutiert werden. Warum kriegt der nicht mehr, also nur jetzt plakativ gesagt, schlechter als X und Y kann er es auch nicht machen bei den Aussetzern, die wir da sehen. Das sind natürlich diese diskutierten Fälle. Aber da bin ich komplett bei dir bei. Es gibt dann halt aber auch in dieser durchschnittlichen Gladbach-Saison oder Gladbach unter Ceoane gab es wenige Spiele, die extrem früh zum Positiven entschieden sind, wo du sagst, du machst mal ein bisschen was und probierst mal was aus.
Kann es sein, dass der nächste Schritt dann eigentlich schon so ein bisschen vor uns liegt? Also es ist relativ wahrscheinlich, dass Gerardo Seoane nicht mehr ewig Gladbach-Trainer sein wird, egal wie gut die Phasen jetzt auch sich weiterentwickeln bei der Borussia, und das liegt dann vielleicht auch nur in Teilen an ihm, sondern eher so an die Gesamtkonstruktion ist einfach etwas schwierig. Und dann geistert ja ein Name die ganze Zeit schon durch Gladbach vor. Ich glaube schon vor 2 Jahren, glaube ich, habe ich das schon zum ersten Mal gehört, nämlich Eugen Polanski. Und der hat doch jetzt auch den Fußballlehrer. Das heißt, jetzt ist doch wirklich alles bereitet, um zu sagen, okay, interne Lösung, wir holen jemanden nach oben, der auch extrem viel Kredit hat und wo man ja wirklich auch annehmen kann, dadurch, dass er auf den Nachwuchsbereich kommt, dass er, wenn es jemand fördert, dann jemand, der alle Spieler schon genau kennt und sagt, ich habe dir schon mal vertraut und da hat das funktioniert, komm, hier kriegst du jetzt auch mal ein paar Spielminuten. Wird es so kommen, Manuel?
Es ist, glaube ich, nicht unwahrscheinlich. Der ist ja noch, Polanski ist ja jetzt noch die Tage mit Rostock in Verbindung gebracht worden. Hat sich natürlich jetzt zerschlagen. Das könnte aber durchaus sein, dass natürlich der Punkt ist, wir bringen die Saison so weiter zu Ende, und das betrifft natürlich auch dann Wirkus selber, was so die Verträge angeht oder auch mit Suane. Wir beenden die Saison. Solange es keine Niederlagenserie gibt, wird das, glaube ich, auch geschehen. Dass du auf einmal fünf Pleiten hintereinander erlebst, dann wird wohl was passieren. Aber sonst schätze ich den Verein so ein, dass das jetzt durchaus die ganze Saison so weitergeht. Und dann, was ja zumindest im Sinne der, wir müssen gucken, wir müssen haushalten, wir müssen sparsam sein und wir machen gerne interne Lösungen, würde sich das sehr anbieten, ja. Ich bin jetzt nicht so weit, dass ich sagen würde, das ist eine perfekte Lösung oder das würde dann extrem viel zum Positiven wenden. Dafür kann ich letzten Endes, glaube ich, die Arbeits-, weil das auch so ein Sprung für ihn wäre, nicht einschätzen von Polanski im möglichen Profibereich dann. Aber es würde zumindest Sinn machen, ja. Mhm.
Und dann haben wir das ja gelöst. Okay, jetzt haben wir den coolen Trainer, den wir alle haben wollen, auch wenn wir beide gar nicht wissen, ob er wirklich das dann hinbekommt. Und dann haben wir ja aber noch dieses ganz große Thema Kommunikation. Glaubst du, auch da wird sich etwas verändern? Und wenn ja, wie bei der Borussia?
Ja, da bin ich skeptischer und das sehe ich nicht so wirklich, weil, wie am Anfang erwähnt, die handelnden Personen sind da schon seit Jahren dabei, ihr Ding so zu machen, und Kommunikation in der Medienlandschaft hat sich durchaus verändert, das wird aber ignoriert, wissentlich womöglich, und so einen richtigen Aufbau von Nachfolgen oder von der nächsten Generation ist in Gladbach nicht gesichtet in diesem Verein, ne, oder gesichtet worden. Von daher hast du wirklich die Situation, dass du in ein paar Jahren auch einen ziemlichen Cut hast von den Leuten, die dann wirklich im Abtritts-, ich will nicht sagen Rentenalter sagen, aber zumindest im so Abtrittsalter sind. Hm. Und dann ist die Frage nach Strukturen. Wie ist die Nachfolge da geregelt? Und da sieht es im Moment eher karg aus, würde ich sagen. Und das ist so ein bisschen das, eins der großen Rätsel, womit wir auch so ein bisschen angefangen haben. Mhm.
Und es ist auch eine schwierige Situation. Also, ich verstehe da total alle Fans, die sich wünschen, dass da, keine Ahnung, Lars Stindl wird jetzt neuer Sportdirektor. Und dann wären doch alle erstmal happy und wenn er da Lust drauf hat und so weiter und so fort. Ich verstehe, dass man in solchen Szenarien denkt, aber quasi aus dem Verein herausgedacht oder eben aus dem Vorstand und der Geschäftsführung herausgedacht, ist das ja alles gar nicht so einfach. Diese personellen Besetzungen, da schwingt ganz viel mit. Es gibt sehr viele Abhängigkeiten innerhalb des Vereins. Es gibt dann ein Widerstreben, dass man sich da neue Impulse reinholt, weil es ist ja auch einfacher, alles so machen zu machen wie bisher, weil das hinterfragt ja auch letztlich meine Position nicht. Und das ist halt etwas, was den Fußball mehr durchzieht als viele andere Branchen, weil halt einfach das Licht der Öffentlichkeit so grell scheint auf den Fußball. Du hast einfach Angst vor Fehlern. Und das ist der Killer für Innovationen in Unternehmen und im Fußball und gerade bei Borussia Mönchengladbach. Ich glaube, das kann man wirklich so sagen. Da ist eben diese Angst enorm groß, noch mehr in Anführungszeichen Fehler zu machen. Und deswegen machst du dann im Zweifel mehr oder weniger das, was du vorher gemacht hast, was ja auch ein halbwegs erfolgreicher Mix war. Das haben wir ja auch herausgearbeitet.
Ja, und dann kommt dir zur Rettung zugute, dass trotz anderer Vereine, die mehr richtig machen, trotzdem vielleicht dann insgesamt vom Gesamtvolumen nicht an dich rankommen. Was so ein bisschen die Lage der Liga natürlich ist.
Das ist die Lage der Liga. Und du musst es dann aber auch aushalten, dass es andere gibt, die eben mehr ins Risiko gegangen sind, aus jeweils immer komplett anderen Umständen. Aber du siehst eben einfach einen VfB Stuttgart in die Champions League kommen mit einem Fußball, der einfach wunderschön ist. Du siehst einen Xabi Alonso Leverkusen von Vizekusen zur Meisterschaft führen und hörst dann auch noch, ja, ja, über den haben wir auch mal nachgedacht. Schade, dass das nicht geklappt hat. Man denkt sich so, oh Gott, das hätte ich lieber gar nicht hören wollen als Gladbach-Fan. Hört auf zu sprechen. Du siehst Eintracht Frankfurt, die einen fantastischen Fußball spielen, über mehrere Trainer hinweg sich immer quasi den Schritt nach vorne gemacht haben. Die haben wahrscheinlich ähnlich oft Trainer gewechselt wie Borussia Mönchengladbach in den letzten 10 Jahren, aber es gab eine Progression nach oben oder nach vorne, je nachdem wie man will, und du siehst das ewige SC Freiburg, das eben weder Schulden hat noch sportlichen Misserfolg, die gehen ja allen, die nicht Freiburg-Fans sind, total auf den Senkel und auch noch ewig diesen Trainer hatten, und das muss man eben einfach aushalten. Das ist logischerweise, gucken Fans immer in die anderen Gärten, die immer das bessere Gras beherbergen. Als Verein kannst du dich nicht so schnell wandeln, vor allem nicht, wenn du es nicht möchtest, so wie Gladbach. Und dann müssen sie es halt aushalten, dass wir alle auf andere Beispiele gucken und sagen, so hätte man es auch machen können, wäre vielleicht auch geil gewesen. Und dann muss die selbstbewusste Antwort von Borussia Mönchengladbach sein, ja, haben wir aber nicht gemacht, weil wir wollen, so, und in diese Leerstelle jetzt dann bitte endlich die Vision einführen, die es dann vielleicht doch braucht.
Aber das ist ein guter, das ist natürlich ein guter Punkt, auf den man sich einigen kann, weil natürlich müssen die Fans oft vielleicht mehr aushalten, ne, und etwas geduldiger sein. Aber definitiv ist die Empfehlung an Borussia Mönchengladbach, auch Kritik besser auszuhalten und aushalten zu können.
Ja, ich habe da auch das Gefühl, dass es da eine große, man ist schnell beleidigt bei Borussia Mönchengladbach. Das habe ich sogar schon indirekt am eigenen Leib erfahren. Also nicht, ich war nicht der Grund fürs Beleidigtsein, aber ich war mal mit dabei, als Rainer Bonhof sehr schnippisch reagiert hat auf eine Sache, die die Ultras ihm vorgeworfen haben. Und da dachte ich mir, also dafür, dass man so lange mit dabei ist, wundert mich das, dass das jetzt hier solche Emotionen auslöst. Ja, aber habe natürlich da schön meine Klappe gehalten. Ja, aber gut, jetzt wollen wir auch nicht von einer Situation aufs Generelle schließen. Vielleicht hatte er da auch einfach nur einen schlechten Tag. Aber zumindest habe ich es mal erlebt und sollte das öfter so vorkommen. Naja, tja, Manuel, irgendwie ist der Vorhang zu, aber dennoch alle Fragen offen. Das stimmt ja bei Borussia Mönchengladbach wie bei keinem Verein. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt wieder das Klare für mich sortiert. Also ich glaube, wir hatten nicht die eine Erkenntnis mit dabei, wo man sich denkt, ach, das habe ich ja noch nie gehört. Aber mal so allgemein zu sprechen, mir zumindest hilft das, jetzt wieder die Borussia wegzupacken für ein halbes Jahr, bis wir den nächsten Fokus machen und zu wissen, okay, gut, das ist jetzt aktuell so meine Haltung, die ich dazu habe. Und wie die Saison verläuft, kann eh keiner von uns beiden sagen. Ich meine, es sind auch nur noch 3 Punkte zur Champions League. Hörst du die Hymne schon beim Schlafen gehen?
Ja, ja.
Also Manuel, ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du mit dabei warst hier im Rasenfunk.
Danke dir, ganz herzlich.
Und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit und dass ihr Formate wie dieses hier möglich macht. Denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Alles, was wir hier machen, finanziert sich ausschließlich über euch. Und in dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Andi aus Erfurt, bei Jonas Wow, bei Analoganwender, bei Ampfa, bei Greenindividuell. Und bei Lukas, sie alle sind auf rasenfunk.de/supportersclub gegangen und haben uns dort unterstützt. Jeder Betrag hilft. Vielen herzlichen Dank an alle, die es getan haben. Und es würde auch sehr helfen, wenn ihr diesen Podcast bewertet und weiterempfehlt. Gerade irgendwelchen Gladbach-Fans, die den Rasenfunk noch nicht kennen. Vielleicht freuen sie sich ja mal über diesen Blick von außen und dieses etwas von oben gedachte Herangehen an Borussia Mönchengladbach. Teilt diese Folge sehr gerne in einem Messenger eurer Wahl. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Bis bald hier im Rasenfunk. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung. Lernst ein bisschen Geschichte und dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie sich das damals im Parlament entwickelt hat.